Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch mit Ulrike Timm.
Und ich grüße Sie herzlich gemeinsam mit unserem Gast. Heute besucht uns Gerd Neuhaus, ein Maler, und sein Atelier. Das ist die ganze Stadt, seit fast 50 Jahren schon. Er bemalt Hauswände, Brandwände, und da scheint dann einem plötzlich ein Ozeandampfer entgegenzupreschen. Oder es tut sich auf einer ursprünglich hässlichen Wand eine wunderschöne Landschaft auf. Alles ganz genau gemalt, perfekte Illusion. Herzlich willkommen, Herr Neuhaus.
Ich grüße Sie sehr.
Eigentlich hätten wir uns ja auf dem Spaziergang treffen müssen und durch die ganze Stadt gehen und Ihre Bilder bestaunen. Ich frage mich, wenn Sie selbst schlicht spazieren gehen, gucken Sie da so immer ganz automatisch, hier könnte ein Bild hin und da fehlt was, da würde ich gern Hand anlegen. Wie ist das?
Ja, das ist sicher so. Die Stadt hat endlos viele solcher freien Wände. Sie hatte früher noch mehr solcher freien Wände, als noch nicht so wahnsinnig viel gebaut wurde. Inzwischen sind viele Wände verschwunden. Und manche der Bilder, die gemalt worden sind, sind auch zugestellt worden durch Neubauten oder abgerissen worden.
Also nichts für die Ewigkeit, aber wunderschön. Ja. Es läuft auch im Moment noch bis Sonntag eine Ausstellung mit der Fassadenmalerei, mit den Riesenbildern des Gerd Neuhaus. Nun frage ich mich, eine Ausstellung drinnen, alles auf Fotos, teilen sich Ihre Bilder da überhaupt mit?
Es war zunächst ein bisschen ein Experiment, ob das überhaupt gehen würde. Aber es hat sich herausgestellt, dass die Menschen, die da hinkommen, die Bilder ja kannten an ihrem Ort. Und das eigentlich nur ein Reflex war. Man konnte ja so ein paar Fotos sehen, die das Ganze noch einmal erinnerten. Also ich glaube, das war kein Hindernis.
Und es ist schön, alles mal beieinander versammelt,
ja,
ne?
Ja.
Wie Gerd Neuhaus das macht, malen im Format 20x12 in Metern, was ein Ozeandampfer mit der deutschen Einheit zu tun hat und warum Architekten Akt zeichnen sollten, dazu mehr in dieser Stunde. Kunst statt kahle Wände, das könnte ein Motto sein für unseren Gast Gerd Neuhaus, 85 Jahre alt, und allein in Berlin gibt es rund 30 große Wandmalereien in der Stadt, die er sich ausgedacht und die er umgesetzt hat. Herr Neuhaus, erzählen Sie uns doch mal von ein paar besonders bekannt gewordenen, eindrucksvollen Motiven, die einem da entgegenkommen, wenn man ahnungslos durch die Straße geht.
Mal abgesehen von diesem unglaublichen Schiff, von dem wir da gerade noch geschwärmt haben, gab es früher ein Bild, den Reißverschluss, den sicher viele Menschen auch kannten. Das war eine ganz eigenartige Idee, auch hier in Charlottenburg. Es war etwas, was eigentlich auf das ganz Normale nur hinweisen sollte, dass wir einen Reißverschluss haben. Aber eben nicht nur dieses banale Ding, das uns so sehr tapfer immer zur Seite ist, sondern hinter diesem Reißverschluss erschien die Stadt, die alte, die verloren gegangene Stadt.
Er zieht eine Landschaft sozusagen auf, der Reißverschluss.
Man öffnete und dahinter sah man plötzlich eine Berliner historische Ecke oder so, eine alte Bebauung. Und weil ich ja Berliner bin, hat man natürlich dazu immer auch eine besondere Beziehung gehabt, auch für den Verlust der Stadt an vielen Stellen. Und so konnte ich das mit meinen Wandbildern immer versuchen, ein bisschen zu kompensieren.
Also man hat manchmal wirklich den Eindruck, das ist so perfekt illusionistisch gemalt. Es entsteht die dritte Dimension für den Betrachter. Man hat wirklich den Eindruck, der Dampfer fährt einem entgegen. Die Landschaft ist da und drunter ist eine hässliche Brandmauer. Warum, Herr Neuhaus, heißt so ein Ozeandampfer Phönix? Der fliegt doch nicht.
Das war ein tolles Ding. Als die Wiedervereinigung kam, stand ich auf der Rüstung und wir waren eigentlich dabei, das Gebäude abzurüsten, weil wir fertig waren. Und der Bauherr hätte gerne gehabt, wenn der Name seiner Mutter an dem Schiff nun gestanden hätte. Jedes Schiff hat ja einen Namen. Und ich hätte vielleicht Hertha da hinschreiben müssen. Ich wusste aber den Namen der Mutter, jetzt weiß ich ihn nicht mehr so genau. Aber ich habe ihn dann überredet, das Ganze anders zu machen und das Schiff Phönix zu nennen. Wie Berlin oder Deutschland wie Phönix aus der Asche steigen konnte. So war die Idee.
Das war Ihr Bild für die Wiedervereinigung. Sehr viel Optimismus versprüht das. Ja. Herr Neuhaus, eine ganz einfache, schwere Frage. Wann ist so ein Wandbild ein gutes Wandbild? Wann lehnen Sie sich zurück, freuen sich und sagen, jo, das macht Freude?
Also Freude macht es eigentlich sowieso immer, weil man an der frischen Luft ist und etwas macht, was einem so gut aus der Hand kommt. Die Farben machen Spaß, der Duft der Stadt, das spielt alles eine Riesenrolle. Und was ganz wichtig ist für ein gelungenes Bild, ist das Miteinander mit dem Bauauftraggeber, also dem Bauherrn, so dass, wie man heute so sagt, dass die Chemie stimmt, das ist ganz entscheidend. Wenn es eine Missstimmung gibt, kann man eigentlich nicht besonders gut malen. Das ist, als wenn man mit gebundenen Händen malen würde. Also das mal dazu. Und Fehler, die einem natürlich immer unterlaufen, gefallen merkwürdigerweise den Betrachtern sehr. Wenn sie irgendwo in den Bildern einen kleinen Fehler entdecken, dann können sie sich damit identifizieren und sagen, Menschenskind, der macht's ja auch nicht perfekt.
Haben Sie dafür ein Beispiel? Ich habe nie einen Fehler bei Ihnen entdeckt.
Es gibt manchmal in den perspektivischen Neigungen so kleine gotische Verzerrungen oder solche Dinge. Oder dass man irgendetwas versäumt hat oder so ganz kleine, schöne Sachen, die einem wirklich unterlaufen. Und wenn das Gebäude dann abgerüstet ist und man steht am Boden, dann erkennt man die Fehler natürlich auch selber. Aber amüsant sind sie für das Publikum.
Das ist dann aber Kunstkritik für Fortgeschrittene. Es ist entlehnt, was Sie machen, der illusionistischen Malerei. Ich musste da ein bisschen an Renaissance-Bilder denken, wo man ja auch häufig Fenster hat, guckt nach draußen. Wunderschöne Landschaft gibt's eigentlich gar nicht. Ist das für Sie ein Vorbild gewesen oder gibt's da noch andere?
Ja, das ist mit Sicherheit ein Vorbild gewesen. Meine Eltern haben, damals reiste man nicht gleich nach Brasilien oder irgendwohin, sondern nach Italien und vorwiegend nach Österreich. Und vor allen Dingen auch in Bayern haben wir uns umgesehen. Und da gibt es ja in diesen großen klösterlichen Kirchen, die es ja da nach wie vor gibt, Otto Beuren und wie sie alle heißen, herrliche Vorbilder in ganz barocker Manier, in ganz großen, aufregenden Inszenierungen an den Decken. Und das war für mich, muss ich ganz offen gestehen, immer ein unvorstellbarer Eindruck. Ich habe bei der Gelegenheit übrigens festgestellt, dass man sich in barocken Räumen, wenn sie gestaltet sind und bemalt, bewegen muss. Man darf da nicht stillstehen und sagen, ach, wie herrlich, und gucke ich mir mal an, sondern man muss durch die Räume laufen und dann beginnen die Bilder da oben sich zu bewegen und mitzubewegen. Man ist dann sozusagen Teil dieser Malerei. Das ist ein ganz, ganz komischer Eindruck.
Das habe ich gedacht, als ich diesen Himmel gesehen habe mit diesen verspielten
Schäfchenwölkchen,
wo man wirklich das Gefühl hat, man geht auf den Horizont zu und zugleich, das sollte man bei diesem Bild vielleicht erwähnen, gibt es so eine Art Theatervorhang, der das zusammenschnürt, der den Himmel sozusagen verschnürt. Was haben Sie sich denn dabei gedacht?
Bei der Verschnürung?
Ja, genau.
Was war das? Ach so, ja, man hat selber ja Schuhe an, natürlich, und irgendwelche Tonschuhe oder einfaches Schuhwerk. Und mir hat immer diese Verschnürung als Kind schon gefallen, wie man das so in einer kreuzweisen Verschnürung bis oben hin, bis zu diesem eigentlichen Knoten oder was immer da so ist, macht. Das war für mich amüsant. Offenbar habe ich das auch dann mal als Bildmotiv mir entdeckt. Und es ist verrückt, wenn man die ganz normalen kleinen Dinge, die uns hier alle am Leib sind oder so, plötzlich vergrößert ins Überdimensionale, bekommen sie auch einen eigenen Wert.
Das Bild heißt Verspannung. Das kann man in alle Richtungen hindeuten. Das muss gar nicht nur fröhlich sein. Verspannung ist ja auch ein Begriff von alles.
Er hört sich ein bisschen schrecklich an.
Naja, also zumindest angestrengt.
Ja,
man kann
das
deuten, wie man will.
Aber es war vor diesem Gebäude, an dem wir dieses sogenannte Bild Verspannung gemalt haben, gab es ein Umspannwerk.
Ach, deshalb.
Ein Umspannwerk. Und weil ich ein Mensch der direkten Wege bin, habe ich mir gesagt, Mensch, wenn das Ding Umspannwerk heißt, dann ist es doch sicher ganz zweckmäßig. Man kommt da zu irgendeinem Gedanken. Und dann kam ich zu dieser Umspannung mit Jeansstoffen, die nur durch Seile gehalten sind und das ein anderes Gebäude umspannen.
Mit den Schnüren haben sie es ja auch irgendwie. Es gab mal in riesigen Turnschuh an einer Wand, den haben die Leute, die da wohnten, echt geliebt. Der war eine Touristenattraktion. Ich habe mich, ist vielleicht naiv, aber ich habe mich spontan gefragt, war Gerd Neuhaus ein Kind, was schon ganz früh seine Schuhe zubinden konnte? Weil diese Schnüre müssen sie ja fasziniert haben.
Ja, irgendwie haben die mich wirklich fasziniert.
Ja.
Manchmal machten die Mütter das dann auch oder führten einem das vor. Aber das war sehr amüsant. Ja.
Gerd Neuhaus ist unser Gast und er malt gerne im Format zum Beispiel 20 mal 12 und zwar in Metern. Riesige Wandbilder sind seine Spezialität, so gestaltet er ganze Häuserfronten um, tobt sich aus mit Farben und oftmals ganz raffinierten Motiven, freut sich daran, wenn ihm die perfekte Illusion gelingt und die Wände und Fassaden frisch und neu strahlen, frisch und neu. Herr Neuhaus, eigentlich ein toller Name für Ihre Profession, ist der echt? Heißen Sie wirklich Neuhaus? Sie
ja.
haben Häuser ja ganz so neu. Kein Künstlername?
Nein, ich heiße wirklich so.
Die meisten Ihrer Wandmalereien in Berlin, aber nicht nur, oder?
Nicht nur. Ganz zu Anfang waren es vorwiegend in Berlin entstandene Bilder, aber dann kamen auch Aufträge aus Dresden und Leipzig und Frankfurt am Main. Ein sehr schönes Bild haben wir in Jena abgegeben. Das war ein großer Baumarkt. Da entstand, in dem, glaube ich, auch mehrere Kinos waren. Also ein Megabau, der ringsherum aber nur Beton, verschlossene Betonwände hatte. Und der Bauherr sagte, Kinder, wir müssen hier irgendwas machen, das sieht schrecklich aus. Können wir nicht einfach nur streichen. Mhm. Und dann haben wir das ganze Gebäude gefasst. War sehr, sehr amüsant. Hat bis heute gehalten und macht den Leuten Freude.
Herr Neuhaus, sind Sie eigentlich schwindelfrei?
Ja, das ist man ziemlich schnell. Ich war es vorher auch. Aber durch die Lust, die man hat, wenn man auf diesen Gerüsten herumtobt, vergisst man jeden Schwindel.
Also eine Bergtour mit Ihnen wäre kein Problem. Und dieser berühmte Felsen, der Kveikestuen in Norwegen?
Nicht. Ich muss immer wieder sagen, wenn die sich da so abseilen, diese Menschen, das finde ich doch etwas übertrieben. Das glaube ich, das könnte ich nicht.
Ich frage das ehrlicherweise auch, weil Sie, Herr Neuhaus, zarte 85 sind. Stehen Sie noch selbst auf dem Gerüst?
Ja, bis vor 2 Jahren habe ich das gemacht. Wir hatten noch einen Auftrag in Coburg, das ist so im Bayerisch-Thüringischen. Da gab es einen wunderschönen Auftrag, wir sollten eine Wand bemalen mit dem, zum Thema Prinz Albert und Victoria von England, der Victoria der Ersten. Und das haben wir gemacht, es ist ein hübsches Bild geworden.
Sie sagen immer wir, wer ist wir?
Wir ist mein Sohn Daniel, der mir seit, ich glaube, 30 oder mehr Jahren auch bei der Arbeit immer geholfen hat. Er war damals noch Schüler und half mir immer, wenn die Schule so ihr Ende hatte, dann kam er mit auf die Rüstung. Und wir sind ein Team, das mit Sicherheit einmalig ist. Er steht oben auf der Rüstung und ich unten am Boden und rufe ihm die Neigungen zu, die man für die Perspektiven braucht, die man da oben auf der Rüstung nicht findet.
Wie machen Sie das eigentlich? Es ist ja ganz normal, dass ein Architekt oder ein Künstler ein kleines Modell macht, erstmal erstellt und das dann in die große Dimension übersetzt, aber so ein Bild 20 mal 12 Meter und da steht man dann mit seinem kleinen Pinsel und Sprührolle in der Hand. Also da kann man ja schon mal verloren gehen. Das ist ja eine ganz andere Nummer. Wie machen Sie das?
Es gibt einen ganz simplen Trick. Das Gerüst hat eine ganze Reihe von vertikalen Gestänge. Sagen wir mal 6, 8 Stangen laufen vertikal von oben bis unten bis zum Boden und sind unterteilt durch mehrere Tableaus, auf denen man läuft. Man hat sozusagen eine Art Raster. Horizontal und vertikal kann man dann erkennen. Und wenn man das dann abzählt, sagen wir mal 6 oder 8 solcher vertikalen und so viele Tableaus, dann übertragen wir uns das auf unser Bild, auf unsere Vorlage, die wir dahin malen wollen. Und jeder bekommt eine Ablichtung davon. Der eine geht auf die Rüstung mit dem Ding, der andere bleibt unten. Und so haben wir dann beide eine Vorstellung oder alle drei oder wer immer, was wir an welcher Stelle zu malen haben.
Klingt ganz einfach.
Es hört sich wirklich, es ist auch einfach.
Das sagen Sie. Also ich finde das imposant, dass man sich da nicht vermalt. Denn Sie haben doch letztlich, was haben Sie bei sich? Pinsel, Sprührolle, wie
und
malen
ein Lineal.
Sie
eigentlich? Ein Lineal braucht man auch.
Ein Lineal?
Ja. Ein endlos langes Lineal, damit man lange, lange Striche ziehen kann.
Aha, ich hörte auch was.
Und dann ist einer oben und der andere steht am Boden und der andere hat das Lineal in der Hand. Und man kann ihm von unten zurufen, welche Neigung das Lineal haben muss. Und dann bitte ich ihn von unten jetzt einen Strich zu ziehen. Und es sind Neigungen, die man, wenn man oben auf der Rüstung steht, überhaupt nicht erkennen kann, selber nicht erkennen kann. Also sie gehen nur per Zuruf.
Und während er das erzählt, da breitet Gerd Neuhaus die Hände auf und ist innerlich, glaube ich, auf irgendeiner Rüstung ganz weit oben. Wie viel Freiheit haben Sie eigentlich bei der Gestaltung? Sie haben ja Auftraggeber. Ja,
also eigentlich doch ziemlich viel. Ich habe bei allen Aufträgen, die ich gehabt habe, immer zur Bedingung gemacht, aber freundliche Worte dafür gefunden, dass man künstlerische Freiheit als vereinbart gelten lassen sollte. Mhm. Also da gibt es dann keine Diskussion. Selbst wenn man von dem Motiv ein bisschen abweicht, was ja auch notwendig ist gelegentlich, zugunsten des Bildes vor allen Dingen meist, dann muss das auch genehmigt sein. Ne?
Mhm. Ihre Bilder sind ja dem Wetter ausgesetzt und ab und zu krankt sich auch mal ein Efeu hoch und guckt. Und manchmal müssen Sie auch Neubauten weichen. Ah, wie lange Lebenszeit hat so ein Wandbild?
Also da muss man sehr bescheiden sein. Es ist nicht wie in der Renaissance, dass man Paläste bemalt hat und die dann viele Jahrhunderte überdauert haben. Es ist anders. Wir leben in einem ganz anderen, in einer anderen Gesellschaft, in der es den Abriss gibt und die Wärmedämmung und die unterschiedlichen Eigentümer, die das eine wollen und das andere nicht. Also es ist sehr wechselhaft. Also grundsätzlich kann man davon ausgehen, dass so ein Bild vielleicht 35, wenn man viel Spaß hat, 40 Jahre hält. Dann ist es entweder kaputt gegangen oder der Bauherr ist gestorben oder ein anderer hat es zugebaut oder es ist abgerissen worden. Also es gibt endlos viele Varianten.
Ja, da muss man sehr bescheiden sein und das fröhliche Lachen dazu, das wird mir von diesem Gespräch im Gedächtnis bleiben. Das weiß ich jetzt schon, Herr Neuhaus. Aber gibt es eigentlich sowas wie Denkmalschutz für Wandbilder?
Nein, den gibt es nicht.
Und steht irgendwo ganz klein an dem Dampfer Gerd Neuhaus?
Ja, das kann man auch groß sein.
Signieren Sie das?
Das mache ich immer. Ich signiere alle meine Bilder. Und ich muss ganz offen sagen, ich freue mich auch darüber, dass die meisten es überdauert haben. Es gibt ein paar, die leider Gottes verschwunden sind, aber die meisten überdauern es.
Und der Dampfer, müssen Sie den alle paar Jahre mal ein bisschen nachmalen,
weil der Sturm drauf ist? Das ist ganz eigenartig, dass die Bauherren einmal den Auftrag geben und dann kann das Ding von ihnen aus nachher aussehen, wie es will. Sie kommen meist nicht noch einmal und sagen, mal es doch bitte noch mal oder frisch es auf. Ganz komisch.
Aber es ist doch schade, wenn das
seine Farbe verliert. Ja, ich finde es auch schade.
Besuchen Sie Ihre Bilder oft?
Bitte?
Besuchen Sie Ihre Bilder oft
häufig.
Bei Stadtspaziergängen?
Ich bin leidenschaftlicher Fahrradfahrer und radel immer durch die Stadt und gucke mir meine Kinder an.
Gerd Neuhaus ist bei uns zu Gast. Seit den 1970ern bemalt er große Fassaden und Wände in der Stadt, vor allem in Berlin. Sie haben mal gesagt, Herr Neuhaus, viele Ihrer Arbeiten, die würden Bezug auf die Stadt nehmen, wie sie mal war. Nun sind Sie ein Kriegskind, Jahrgang 39. Wie meinen Sie das genau? Sie nehmen Bezug, wie das mal war.
Man erinnert sich merkwürdigerweise, wenn man sehr klein ist, auch so 3 oder 4 Jahre oder sowas ähnliches, doch an sehr, sehr viele Details. Sie sind überdimensioniert und haben einen hohen Anspruch auch. Und das Eigenartige ist, dass sie auch ein ganzes Leben wirken können, wenn man das sensibel auffasst. Also die Kriegsjahre, die wenigen Stunden eigentlich nur vor dem Krieg, die haben mich meiner Vorstellung nach tatsächlich in irgendeiner Weise noch aufgenommen. Vielleicht. Also ich war sehr klein. Und dass nach dem Krieg dann diese Monstrositäten da veranstaltet worden sind, die Städte zu ramponieren, das fällt den Kindern natürlich auch auf. Es bleibt übrigens aber ist für Kinder keine Katastrophe.
Sie sind groß geworden in einer Trümmerlandschaft.
In einer Trümmerlandschaft. Aber es ist nicht nur sozusagen dieses etwas Despektierliche der Trümmer, sondern es ist auch ein Erlebnis. Viele meiner Freunde oder Kinderfreundschaften haben das sicher ähnlich erlebt. Wir haben die Zeit nicht als Katastrophe empfunden.
Aber für die Erwachsenen natürlich, für die Kinder ein Abenteuer.
Es war ein Abenteuer, ein riesiger.
Haben Sie so deutliche Worte benutzt, die Stadt ramponiert? Man hat in den 50er, 60ern in West-Berlin vor allem gerne den Stuck abgeschlagen.
Ja, furchtbar. Ja.
Brauchte man alles nicht?
Nein, furchtbar.
Sie malen ihn ja wieder hin
als
Illusion.
Ja.
Wird da nicht auch gemeckert, so von wegen alles geschummelt, alles fake?
Doch, das gibt es auch. Es gibt auch Stuckateure, soweit die hier noch herumlaufen, die dann sagen, es ist sehr entsetzlich, was du da machst. Das gibt es auch. Es ist auch nicht so gemeint, dass ich die Absicht habe, hier irgendetwas so partout zu reinkarnieren. Das ist gar nicht die Absicht, sondern es sollen nur kleine Erinnerungen sein, die man versucht, in irgendeiner Weise zu veranstalten.
Mhm. Was sagen eigentlich die Leute, die in den Häusern wohnen, dazu?
Ich bin frech und sage, die werden gar nicht gefragt. Zunächst ist es so, dass die manchmal sagen, lieber Himmel, was machst du denn da eigentlich? Oder so, das ist ja schrecklich, gibt's auch. Aber wenn dann die Bilder wachsen und immer mehr werden, gibt es auch immer die Zustimmung.
Ist ja auch schick, wenn man in einem Haus mit riesen Turnschuh wohnt. Kein Mensch muss sagen, die genaue Hausnummer, sondern da, wo der Turnschuh ist, genau. Da, wo das Schiff rauskommt, da, wo der Himmel ist.
Genau, genau.
Da wohne ich.
Ja.
Sie sind Jahrgang 39 und die allererste Lebensstation war nicht Berlin, sondern Radeberg bei Dresden.
Ja.
Und Dresden hat kurz vor Kriegsende noch lichterloh gebrannt. Da waren Sie 6. Haben Sie da noch Erinnerungen dran?
Ja, auch da gilt wieder, dass ich das nicht als Katastrophe in erster Linie gesehen habe. Wenn die Eltern einem das nicht als Katastrophe geschildert hätten, was ja optisch eindeutig war, hätten wir das vielleicht als eine Theateraufführung empfunden.
Weil Sie ein Kind waren,
ja,
und nur diesen Lichterschein sahen,
ja,
und damit nichts verbinden
Nein,
konnten.
Nein, es war ja kein, wir kannten ja den Begriff der Katastrophe nicht.
Nee, und Sie wussten, für Sie war das einfach optisch erstmal ein Ereignis,
ein
um da nicht falsch verstanden zu werden. Ne?
Ereignis.
Ja. Die Familie ging nach West-Berlin und der junge Gerd Neuhaus, das habe ich mir gemerkt, wollte eigentlich Architekt werden. Das hat nicht ganz geklappt. Woran lag das?
Es lag daran, dass ich ein absolutes, völlig undenkbar war für Mathematik und für vielleicht auch für das normale logische Denken. Aber vor allen Dingen das Mathematische lag mir leider gar nicht. Und dann habe ich das sehr schnell wieder aufgegeben, obwohl ich eigentlich bei den Architekten ganz gerne gesehen war.
Das kann ich mir gar nicht vorstellen, wenn Sie etwas transformieren vom kleinen Entwurf auf 20 mal 12 Meter. Das ist doch auch eine mathematische Aufgabe.
Ja.
Stapeln Sie da nicht extra tief?
Es könnte so wirken, aber es war tatsächlich damals so, als das Studium anstand, war ich ungeeignet. Aber wenn man älter wurde, bin ich eigentlich der Architektur immer näher gekommen. Das muss ich wirklich sagen.
Einer Ihrer Söhne
ist Architekt geworden. Ja.
Sie haben dann studiert, Gebrauchsgrafik, schwieriges Wort.
Ja.
Und zugleich den künstlerischen Horizont aber wie ein Schwamm erweitert.
Ja.
Also ich hörte Vorbilder, die Sie gerne mögen. Jackson Pollock mit seinen tropfenden Farben. Die Fotos von Man Ray, Marcel Duchamp, der mit den Readymates. Und ich habe zu meinem Erstaunen gehört, jemanden wie Man Ray, den großen Fotografen und Künstler, haben Sie sogar persönlich kennengelernt. Wie lernt man als kleiner Student Man Ray kennen?
Es war eigentlich eher ein Zufall. Ich hatte einen Freund, einen sächsischen Freund in Stuttgart, und wir bauten in Stuttgart eine große Man Ray-Ausstellung. Das muss ich dazu sagen. Ich war da irgendwo beschäftigt in einem offiziellen Unternehmen, also einem staatlichen Museum. Und wir bauten eine Man Ray-Aufstellung. Und um das noch zu ergänzen, brauchten wir noch Hinweise von Man Ray direkt. Und bei der Gelegenheit sind wir dann mit ihm zusammengekommen und haben eine gute Woche verbracht.
Aber Sie waren, glaube ich, schon früher Fan und wollten eine Ausstellung an der damaligen Kunsthochschule machen.
Ja, danach.
Ach so.
Danach. Ich hatte ihn kennengelernt als ein unglaublich, sehr sympathischer Mensch. Und natürlich auch sein ganzes Umfeld war fantastisch. Er hat uns Paris gezeigt und die großen Ausstellungen, die passend zu den Surrealisten waren. Und bei der Gelegenheit habe ich den Versuch gemacht, hier in Berlin ihn auszustellen mit Duchamp zusammen, dieses Freundespaar sozusagen als Duo, und habe das dem damaligen Rektor der UdK oder HDK vorgestellt. Aber das Schreckliche war, er kannte beide Namen nicht, er kannte sie nicht. Es waren Unbekannte in seinen Ohren. Und so ist diese wunderschöne Ausstellung leider nicht zustande gekommen.
Das war in den 1960ern.
Das ist ganz früh, das war 60er Jahre.
Ja, aber trotzdem. Also waren die junge Generation im Aufbruch, orientiert sich an der damaligen Avantgarde und die ältere dann doch an den Hochschulen sehr lange verhaftet und hat das gar nicht mitbekommen. Schade, da hätte Berlin eine große Man Ray-Ausstellung sehr früh gehabt.
Ja.
Herr Neuhaus, ich glaube, ich hatte noch nie einen Gast im Studio, der sofort geguckt hat, wie hier die Linien laufen, wie die Technik im Tisch versenkt ist, dass das alles wunderbar plan ist. Das hat mir noch nie jemand gesagt. Ich werde künftig mit ganz anderem Grundgefühl senden. Aber so künstlerische Gestaltung und Technik gehört für Sie, glaube ich, ein Leben lang schon zusammen, oder?
Ja, das glaube ich, kann man sagen.
Wie gehört das bei so einem Bild zusammen? Sie müssen das ja genau planen. Wo schwinge ich den Pinsel? Wie mache ich das?
Ich bin nicht unbedingt ein Kenner des goldenen Schnitts, aber mein Sohn hat mich manchmal darauf hingewiesen, dass es den gibt und dass der von manchen Leuten aus ihrer Natur heraus entwickelt wird und sozusagen eine Ordnung in alle Dinge kommt. Andere müssen das lernen und mit dem goldenen Schnitt dann, ich weiß nicht wie, virtuos umgehen. Also der mag sein, dass der eine große Wirkung auf mich hat, aber ganz allgemein muss ich sagen, gibt es Dinge, die in einer gewissen Ordnung mir auch imponieren.
Die dritte Dimension, die räumliche, auf eine flache Fläche bringen, ist vielleicht der größte Reiz.
Ganz eigenartig, das habe ich sehr früh. Man muss sich mit dem Schattenwurf befassen. Wenn man weiß, welche Schatten Gebäude werfen und welche Amüsanz auch die Schatten ja haben. Die vielen profilierten Teile an Fassaden sind ja nicht ihrer Selbstwillen oder um ihrer Selbstwillen da angebracht worden, sondern um auch bei Sonnenlicht das Ganze amüsant zu verschatten. Und das ist alles Perspektive und Überlegung. Das macht sehr viel Spaß.
Und dann hat ein Haus auf einer hässlichen Wand plötzlich Balkone und Terrassen. Geht alles. Sie sind sowas wie der Nestor der Berliner Fassadenmalerei. Ja. Haben Sie eigentlich irgendwie Kontakt zur jungen Szene, zur Graffiti-Kunst?
Ich mag die sehr. Ich mag diese Graffiti-Freunde außerordentlich gerne. Es gibt darunter ein paar Könner. Es gibt leider auch ein paar, die nicht ganz so furchtbar viel können. Also nur irgendwelches Geschmiersel ist dummes Zeug. Aber es gibt Leute, die mit 3 oder 4 Buchstaben eine riesige Wand gestalten können, ohne sich eigentlich zu verausgaben oder sonst was zu machen, die einfach einen Riesenakzent setzen können. Mhm. Ob farbig oder nur schwarz-weiß oder ist vollkommen schnuppe. Auf jeden Fall sind sie außerordentliche Könner. Ich schätze das sehr hoch.
Und davor hat man dann Achtung, einfach wenn das eine künstlerische Gestaltung ist und nicht nur so irgendwie rumgeschmiert ist.
Genau.
Und in der Fröhlichkeit trifft sich das? Graffiti-Kunst ist ja häufig eine sehr fröhliche, bunte Farbe.
Ja.
Da trifft sich das womöglich in der Fröhlichkeit, mit der Sie es rangehen?
Das würde ich sagen. Es ist ganz jugendlich. Ich habe selber nicht die Fähigkeiten, ein Graffiti abzuliefern, könnte ich nicht. Das muss ich den Jungen überlassen. Aber sie sind amüsant, immer dann, wenn sie sich reduzieren. Also wenn sie so literarisch werden und zu viel machen mit, ich weiß nicht, weil es zu viel Farbe im Zickzack hin und her oder so, dann wird das auch alltäglich. Aber wenn sie mit 2 oder 3 eindrucksvollen Buchstaben daherkommen, dann ist das monumental.
Sie haben erst, sag ich mal, in den 1970ern, also vor fast 50 Jahren, damit begonnen. Da hatten Sie ja schon ein gutes Stück Leben gelebt. Sie waren in der Stadt gelandet, Studium absolviert, Grafik, waren ordentlich bestallt als Ausstellungsmacher mit Job bei der Stadt. Sie haben eine Galerie geführt mit naiver Malerei. Ich habe mich gefragt, ob das im Rückblick so eine Art Gesamtvorbereitung für die große Aufgabe war, die Sie dann übernommen haben, also mit Auftraggeber. Man muss die Auftraggeber finden, überzeugen. Man muss sich da mit seinem Pinsel aufs Gerüst stellen und das übertragen. War das alles Vorbereitung für diese 40 Wandbilder oder sehen Sie das anders?
Nee, das sehen Sie wirklich anders. Also das wäre nicht, was geschehen ist. Der Zugang zu dieser Malerei, es war ein Zufall. Es kam ein Architekt auf mich zu, der mir sagte, er müsste bis morgen früh für eine riesige Bauanlage, die annähernd 1 Kilometer lang war, einen Farbvorschlag machen. Mhm. Aber er konnte das selbst handwerklich gar nicht. Er hatte auch keine Ideen, leider Gottes. Und legte mir diese riesigen Pläne auf den Tisch, so 1:100 Pläne. Und ich machte mich in meiner Galerie, die ich damals noch führte, ans Werk, habe mir ein paar Biere geholt oder Flaschen Wein oder so und habe mich dran gesetzt und diese endlosen Blätter, hunderter Pläne bemalt. Also es war eigentlich ein Zufall.
Wollen Sie mir erzählen, 40 Wandbilder sind entstanden aus einem feuchtfröhlichen Abend, wo jemand ihren Rat gesucht hat?
Aber wirklich, so ist es entstanden.
Tatsächlich?
Ja.
Das ist ja erstaunlich.
Ja.
Sie haben auch unterrichtet an der Kunsthochschule, im renommierten Lette-Verein und an der Technischen Universität. Und was mich sehr erstaunt hat, Sie haben unterrichtet Aktzeichnen für Architekten.
Ja.
Aktzeichnen nach dem nackten Modell des Menschen. Wieso brauchen die das?
Zunächst muss ich sagen, es gab früher sogar an der TU, also der Technischen Hochschule damals noch, ein Lehrstuhl für anatomisches Zeichnen. Mhm. Es wurden auch übrigens in diesen Jahren, das ist lange zurück, wurden auch Tiere gezeichnet. In der HDK gab es einen Raum, in dem nur Pferde und Kühe und Schweine und sonst was Tiere gezeichnet wurden, sodass die Studentenschaft sich auch damit ganz intensiv befasste. Und an der TU war es so, wir hatten einen Lehrstuhl für Zeichnen und Malen, den der Herr Köppel damals so wundervoll geführt hat. Und die Architekten wurden ausgebildet. Und für unsere Vorstellung war es immer so, dass auch der Architekt, weiß Gott, wissen muss, wie ein Mensch gebaut ist, damit man weiß, welche Radien schlägt er, welche Bedürfnisse hat er. Wem baue ich eigentlich die Häuser? Und wenn ich den Menschen nicht kenne, der dahinter steht, baue ich eigentlich ins Leere.
Aber es klingt erstmal so, als würde jemand, der Pianist werden will, ordentlich viel Cello üben. Also ja. Eigentlich ist das erstaunlich.
Ja.
Haben Sie das gerne gemacht?
Sehr gerne.
Was wollten Sie weitergeben?
Ich weiß es nicht. Nicht, weil ich die Menschen nun so wahnsinnig toll finde. Finde ich ja gar nicht alle toll. Aber sie sind in ihrer Vollkommenheit, in ihrer körperlichen Vollkommenheit einmalig. Ich habe das vor kurzem noch festgestellt, die schönsten Autos sind eigentlich nicht unbedingt sehenswerter als ein nackter Mensch. Wir sind in uns eigentlich vollkommen. Bis auf so ein paar kleine Malheurs, die wir nicht können. Wir können uns nicht am Rücken kratzen oder sowas machen. Aber sonst sind wir eigentlich von der Konstruktion her ideal.
Die Anatomie eines Menschen ist ein Wunder.
Ja.
Und das muss ein Künstler zeichnen können, egal ob er Häuser bauen will oder Bilder malen.
Richtig.
Ja. Da hat ja unheimlich viel ins Leben hineingepasst. Also Ausstellungen machen, Galerien, diese Wandbilder. Ja. Daneben noch Familie mit zwei Kindern. Daneben noch Familie mit zwei Kindern.
Ja, na zwei, es waren vier.
Oh, Entschuldigung, ich wollte kein Kind unterschlagen.
Nein, meine Frau war vorher verheiratet und kam mit zwei wunderbaren Söhnen schon anmarschiert. Also das war eine schöne Hypothek, die ich da übernommen habe. Und es kamen dann noch zwei Söhne dazu. Sie hatte vier Söhne.
Aber viel, was da in dieses eine Leben gepasst hat.
Es war eine ziemlich große Aufgabe, ja.
Ja, und hat die Frau sich mal beschwert, da steht er schon wieder oben auf dem Gerüst und malt und hat keine Zeit und ich sitze hier mit vier Kindern.
Ja, ich hatte eine sehr talentierte Frau, muss ich sagen. Oder sagen wir so, sie hat in diesen Ehejahren unglaublich viel dazugelernt. Aus sich selbst heraus.
Sie ist selbst Künstlerin gewesen, ne?
Also das war beachtlich. Also sie war sehr tüchtig.
Gerd Neuhaus ist unser Gast, bekannt geworden für das ganz große Format, die Fassadenmalerei, den Dampfer, der sich aus der Straße bohrt, die illusionistischen Balkone und Terrassen an Fassaden, die Traumlandschaften auf 20 mal 12 Meter. Herr Neuhaus, eben kam hier die Frage auf, wie lange malt man eigentlich an sowas?
Ja, ist ganz unterschiedlich. Manche Motive sind ziemlich leer und aber eindrucksvoll, also ohne furchtbar viele Details oder solche Dinge. Da ist man schnell fertig. Man
schnell
hat das
heißt?
Vielleicht in 14 Tagen geschafft. Das kann man mit Sicherheit.
Mhm.
Und andere Dinge, die furchtbar viele Neigungen und Kurven und sonst was, also große perspektivische Aktionen haben, die dauern länger und zwischendurch macht man mal noch vielleicht 2-3 Tage Pause. Die sogenannte künstlerische Pause ist übrigens kein Blödsinn, sondern tatsächlich auch notwendig, um sich zu läutern, um auch den Abstand zu bekommen, zu sagen, was ich hier gemacht habe, ist gut oder leider nicht gut, ich muss es korrigieren, ne?
Und was war so die größte Aufgabe, wo Sie am längsten dran geknubbelt haben? Beim Machen der Dampfer oder?
Nein, der war nicht.
Der war nicht schwer. Der Dampfer war.
Der Dampfer war sehr amüsant. Nee, der war gut. Ich wüsste nicht, wo wir geknubbelt haben. Nein, wüsste ich nicht.
Ich habe mich gefragt, ob jemand, der so große Formate malt, wie Sie, Herr Neuhaus, ob Sie auch in Anführungszeichen in klein können, ob Sie auch malen, Bilder für zu Hause über Sofa zu hängen.
Nein, ich muss ganz kategorisch sein, kann ich nicht. Ich mache das natürlich, aber es ist nicht mein Zuhause.
Also das machen Sie dann nur so privatissimum und sagen hinterher, nee, ich brauche die Wand.
Ja, es ist wirklich so. Ich mache sehr viele Entwürfe oder habe die in meinem Leben. Ich habe Kartons voller großer Mengen von Entwürfen für alle diese Wandbilder. Manche sind davon auch ausgeführt, manche nicht. Aber sonst bin ich als Maler an einer Tafel, an einem normalen Bild eigentlich nicht so sehr tauglich.
Er braucht Platz. Ja. Gerd Neuhaus, der Wandmaler, der Nestor der Fassadenmalerei, ja. Vor allen Dingen in Berlin, Jahrgang 1939. Ich bedanke mich sehr für Ihren Besuch und für Ihre Fröhlichkeit, mit der Sie erzählt haben. Bleiben Sie gesund, Herr Neuhaus.
Ich bedanke mich sehr, dass Sie mich aufgefordert haben.
Und die Ausstellung Die gemalte Stadt ist noch bis Sonntag zu sehen in der Kommunalen Galerie am Hohenzollerndamm in Berlin.